Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hierbei nicht um Anlagevermittlung, Anlageberatung oder ähnliches. Ihr entscheidet selbst, was ihr macht.
Beckers Bets, der Investment-Podcast mit Jan Beckers. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Falls ihr neu seid, ganz kurzer Überblick, wer wir sind und was wir hier machen. Ich bin Christoph Damm, ich bin Finanzjournalist und ich spreche regelmäßig mit Jan Beckers. Er ist Gründer und Chief Investment Officer der Fondsgesellschaft Bit Capital. Und wir kümmern uns auch heute in den nächsten Minuten eben wieder den Tech-Aktienmärkten. Hallo Jan, grüß dich.
Hallo Christoph.
Wir reden jetzt hier Anfang Juli, also vor wenigen Tagen hat das zweite Halbjahr gestartet. Erstmal ganz grundsätzlich die Frage, wie war denn jetzt die erste Jahreshälfte für euch? Ganz kurz zusammengefasst könnte man sagen, erfolgreich.
Durchaus. Also war ein sehr erfreuliches erstes Halbjahr. Ich sag mal, wenn man da mal so durch die Fondsperformance geht, hat der Global Internet Leaders 26,5% Rendite gemacht. Der Global Fintech Leaders sogar knapp 29%. Der Global Leaders Fund knapp 28%, also insofern, sehr erfreulich an der Stelle und das auch, ich sag mal, wenn ein Nasdaq Internet im Vergleich dazu mit 14% oder auch der Nasdaq 100, der auch gut gelaufen ist mit 17%, gut hinter uns gelassen und auch das freut uns natürlich, dass wir relativ auch gute Performance erzielt haben.
Ja, und auch den S&P 500 habt ihr ja geschlagen, der hat 15% zugelegt, der DAX im Vergleich um die 10%. Was waren denn so deiner Meinung nach die Hauptgründe für die gute Performance bei euch und insgesamt für Aktien im ersten Halbjahr?
Also ich glaube, für Aktien insgesamt war es natürlich weiterhin, dass AI ein wichtiger Treiber war. Insbesondere natürlich für Technologieaktien. Wenn ich jetzt so mal auf unser Portfolio und die Gewinner dort gucke, dann kann man aber erfreulicherweise feststellen, dass es wirklich eine breite Mischung an Unternehmen, aber auch dahinterstehenden Trends war. Also beispielsweise, beste Contribution im Global Internet Leaders 30 hat Hims & Hers erzielt. Das ist ein Telemedizin-Unternehmen, bei dem wir schon ziemlich lange investiert sind wo sich jetzt dann sehr eben ausgezahlt hat, wo sie einfach sehr, sehr starke Zahlen geliefert haben, Umsatzprognosen angehoben haben, zusätzlich sehr spannende neue Produkte gelauncht haben und einfach insgesamt einen guten Job gemacht haben. Wenn man dahinter mal guckt, ist ein ganz breiter Blumenstrauß an Themen, die irgendwo alle wahrscheinlich gut positioniert sind oder neutral positioniert sind für AI, aber dann wiederum ganz einzelne, andere Regionen wieder abdecken, wie beispielsweise einen Kaspi, die wahrscheinlich weltweit fortschrittlichste Super-App ist aus Kasachstan. Aber eben auch, so Themen wie ein Grindr, was wahrscheinlich in relativ wenigen Portfolien zu finden ist, was ja eine Dating-App für Homosexuelle ist.
Wir werden später noch einige Einzelwerte ansprechen. Lass uns erstmal bei dem Überblick vielleicht kurz bleiben. Ein wichtiger Punkt war ja auch die Geldpolitik, die ein wichtiger Faktor bleiben wird. Die Zinssenkungen wurden sehr früh eingepreist im Jahr. Jetzt kämpfen die Notenbanken damit, den richtigen Kurs zu finden, weil es ja doch nicht so leicht ist, jetzt diesen letzten Schritt zu gehen und diese 2%-Marke zu erreichen bei der Inflation. Wie viele Zinssenkungen werden wir noch sehen in diesem Jahr? Was habt ihr eingepreist?
Also ich würde sagen, wir gehen davon aus, dass vielleicht eine noch kommen könnte, aber es ist auch nicht so, dass wir sagen, davon hängt jetzt ganz zwingend, die Performance unseres Portfolios in den nächsten 6 Monaten ab. Ich würde sagen, wir versuchen uns dort so aufzustellen, auch mit einem Portfolio, was, ziemlich günstig bewertet ist. Das heißt, wir haben ein sehr bewertungssensitives Portfolio inzwischen bei einem durchschnittlichen KGV von 23 mit mehr als 25% Wachstum im Schnitt. Haben wir, günstig eingekauft und sind vermutlich insofern auch, in unterschiedlichen Lagen, was Zinsen angeht, also auch wenn es jetzt gleich bleiben würde, wahrscheinlich gar nicht so schlecht aufgestellt. Trotzdem, wenn die Zinsen dieses Jahr noch dramatisch fallen, was denkbar ist zumindest, dann wäre das natürlich nochmal ein sehr schöner Kicker auf die Performance im zweiten Halbjahr.
dann gäbe es vielleicht nochmal einen Schnaps obendrauf, wie man so schön sagt. Schauen wir nochmal ein bisschen voraus, auch wenn es noch ein bisschen Zeit hin ist und auch eher ein politisches Thema ist, aber eben mit Impact auf den Aktienmarkt. Wir haben ja die wichtige US-Wahl im zweiten Halbjahr, die ansteht. Punkt 1, wie sehr fließen denn bei euch politische Entwicklungen in diesen Investmentprozess ein? Und Punkt 2, habt ihr da schon Szenarien durchgespielt für den Ausgang der Wahl? Das ist ja ziemlich offen und auch teilweise erschreckend, wenn man das letzte TV-Duell gesehen hat.
Ja, das ist in der Tat erschreckend und man fragt sich irgendwie, wie die beiden großen Parteien der USA jeweils keine besseren Kandidaten dort finden können. Das ist wirklich ein Fragezeichen, das wir auch viel diskutieren hier. Aus einer Portfoliosicht ist es so, dass es eine gewisse Relevanz hat. Also es gibt einzelne Namen im Portfolio, die wahrscheinlich besser in dem einen oder in dem anderen Szenario funktionieren würden. Und das fließt dann eben im Rahmen unserer Diskussionen dort ein und hat aber, ich würde sagen, für unser Portfolio als solches insgesamt einen eher untergeordneten Effekt, wenngleich ja, beispielsweise bei einem Unternehmen wie Meta ist irgendwo bekannt, dass Meta tendenziell in einem Szenario unter einem Trump mehr Schwierigkeiten hätte als in einem demokratischen Szenario. Trotzdem ist es so, ich glaube, wir engagieren uns dort nicht in einer ganz vertieften politischen Studie. Ich denke, dort liegt nicht unser Alpha. Wir beobachten es und versuchen es im Rahmen unserer Diskussionen in die Bewertung von Einzelunternehmen einzuführen. Ansonsten muss man natürlich sagen, dass große Wahlen wie in den USA insbesondere in so einer Situation natürlich insgesamt für kommende Volatilität in Portfolien aller Art sorgen können.
Was aber ja aktive Manager wie ihr vielleicht gar nicht so schlecht findet, wenn viel Bewegung ist, oder?
Grundsätzlich profitieren wir davon, wenn viel Bewegung ist. Und das haben wir auch im ersten Halbjahr durchaus einmal unter Beweis stellen können. Also auch gerade profitieren wir natürlich insbesondere von viel Bewegung bei Einzeltiteln. Schönes Beispiel ist dort ein Duolingo, was ja, ich sag mal, im ersten Quartal hervorragende Zahlen hatte. Da waren wir dann mit einer großen Exposure von fast 10% dabei. Im zweiten Quartal ging es minus 30. Da waren wir allerdings vorher ausgestiegen, weil unsere Daten uns das nahegelegen hatten. Das sind natürlich Faktoren, wo sich unser aktiver Investmentstil sehr auszahlen kann. Es ist natürlich so, dass Volatilität auf Einzeltitelebene der Gestalt leichter zu spielen ist, weil wir jetzt ja nicht hingehen und sagen, okay, wir deinvestieren jetzt unser ganzes Portfolio oder so im Hinblick auf möglicherweise erhöhte Volatilität in einem Wahlszenario der USA, was vielleicht etwas komplexer sein könnte.
Dann sind wir jetzt bei den Einzelwerten angekommen. Schauen wir, bleiben wir gleich noch mal bei Duolingo, weil das hast du jetzt gerade so nebenbei erwähnt. Eure Daten haben euch angezeigt, dass ihr da lieber rausgehen solltet. Diese Verkaufentscheidung ist ja für Privatinvestoren häufig fast schwieriger, als den Moment für den Kauf zu finden, weil man nicht weiß, wenn ich jetzt verkaufe, dann läuft die Aktie doch weiter. Wenn ich nicht verkaufe, dann weitet sich plötzlich der Verlust aus. Hätte ich doch lieber früher verkaufen sollen. Also was sind das für Daten? Kannst du uns da ein bisschen mehr erzählen, die euch da Hinweise geben, sich zu trennen?
Also wir haben für unterschiedlichste Unternehmen unterschiedlichste Datenmodelle aufgebaut und das sind typischerweise Daten, die irgendwie mit den fundamentalen Ergebnissen dieser Unternehmen korrelieren. Bei Duolingo sind es beispielsweise, aber nicht nur, Daten zu deren App-Nutzungsstatistiken, die für uns relativ wichtig sind. Und letzten Endes hat uns unser Modell im ersten Quartal einen sehr, sehr starken Beat vorausgesagt. Und dem sind wir an der Stelle gefolgt in unseren Anlageentscheidungen. Und im zweiten Quartal war es so, dass absehbar war, dass es eben nicht so einen starken Beat geben würde. Und es war so, dass Duolingo jetzt schon, ich glaube, 6 oder 7 Mal in Folge, aber jeweils sehr, sehr stark die Analystenerwartungen übertreffen konnte. Und wenn das dann irgendwann nicht mehr der Fall ist, selbst wenn sie dann die Zahlen liefern, dann wird es gerade dann, wenn die Aktie schon gut gelaufen war, was sie zu dem Zeitpunkt war, dann wird es natürlich massiv abgestraft. Und das Risiko hatten wir gesehen und sind dann auch konsequenterweise komplett aus der Aktie raus, obwohl wir weiterhin sehr überzeugt davon waren und sind, dass, ich sag mal, auf der mittel- und langfristigen Sicht Duolingo sehr, sehr gut performen würde. Am Ende kam es ja dann, ich sag mal, etwa minus 30% auf die Zahlen, die gar nicht schlecht waren, aber eben nicht mehr nach oben so stark überrascht haben. Und das haben wir dann genutzt, als sich gleichzeitig die Datenlage verbesserte, um dann eben zu diesem 30% günstigeren Kurs dort wieder einzusteigen. Und genau. Und auch seitdem hat sich einiges getan in der Datenlage und wir haben ein bisschen weiter getradet in der Aktie, sind aber jetzt mit einer veränderten Position nach wie vor investiert.
Falls du noch einen Datenpunkt brauchst, ich habe gerade meinen 200-Tage-Streak erreicht in der App. Also von daher, vielleicht hilft dir das irgendwann mal.
Sensationell, das ja. ist sehr erfreulich. Welche Sprache?
Dänisch tatsächlich. Ich habe mich mal ein bisschen herausgefordert.
Oh wow, oh wow.
Sommerurlaub okay. ist grüßen, ja.
Ja, schön.
Duolingo ist ja auch ein Profiteur von KI, da wurden sogar schon einige Mitarbeiter entlassen, weil man sehr viele... ja, Sätze, Sprachfragen eben mit KI mittlerweile löst. Und dieser KI-Hype wird ja auch im zweiten Halbjahr vermutlich das große Thema im Tech-Bereich bleiben. Oder habt ihr da schon im Hintergrund ja ein neues, spannendes, großes Thema entdeckt, das KI ablösen könnte, zeitnah?
Nein, ich glaube, KI bleibt das dominierende, große, breite Thema. Und aus dieser Entwicklung bei der künstlichen Intelligenz gehen natürlich dann ganz viele Subthemen wieder ab. Das geht natürlich dann über dazu, dass Halbleiterunternehmen weiterhin eine sehr gute Konjunktur haben werden. Dafür haben wir uns entsprechend positioniert. Es kann dann aber auch weitergehen und an der Stelle haben wir auch einen guten Profiteur im Portfolio, dass Unternehmen, die eben besonders gut aufgestellt sind im Hinblick auf ihre Energieinfrastruktur, stark profitieren werden, gerade im Hinblick auf die steigende Datencenter-Nachfrage. Diese Datencenter benötigen alle sehr, sehr viel Energie und diese Energie in dieser massiven Form, die kann man nicht einfach mal ebenso anschließen, sondern es hat teilweise relativ lange Vorlaufzeiten. Und da gab es dann beispielsweise Unternehmen wie ein Iris Energy. Das ist ursprünglich einmal ein reiner Bitcoin-Miner gewesen, den unser Krypto-Team bis ins kleinste Detail geresearcht hat. Und bei denen wurde klar, dass A, nicht nur die, was das Bitcoin-Mining angeht, massive Fortschritte zu vermelden hatten, also einfach ihre Produktionsmenge um ein Vielfaches gegenüber dem Wettbewerb steigern können, sondern dass sie gleichzeitig auch, und der Name legt es ja schon nahe, hervorragend aufgestellt sind, was eben ihre Energiereserven in Anführungsstrichen, das heißt die Kapazität, die sie in den nächsten Jahren ans Netz bringen können, sehr, sehr gut aufgestellt sind. Und das bringt eine interessante Optionalität gerade mit sich. Und ich glaube, das wird auch ein Thema sein, was im zweiten Halbjahr und darüber hinaus durchaus spannend sein wird. Es leitet sich aber alles wiederum ab von dem weiterhin dominierenden technologischen Trend der künstlichen Intelligenz.
Aber gerade bei Iris Energy, um da nochmal bei zu bleiben, das war ja auch lange Zeit fast so eine, wie du hast angesprochen hast, eine Krypto-Aktie quasi. Das heißt aber, das Krypto-Umfeld ist jetzt gar nicht so wichtig mehr für die Aktie.
Jetzt ist es halt, es ist beides. Krypto ist natürlich weiterhin wichtig für das Unternehmen, aber man sieht es daran, also Iris Energy hat im zweiten Quartal über 100% Kursentwicklung hingelegt, wenngleich Bitcoin als solcher sich im zweiten Quartal ja gar nicht viel bewegt hat und zudem noch das Bitcoin-Halving war, was ja die Umsätze der Miner erstmal deutlich reduziert. Dann hat Iris Energy aber eben aufgrund eben A, der unternehmensspezifischen Outperformance sehr überzeugen können. Und das war am Ende, ich sag mal, Teil unserer Investment Research, dass sie eben einfach andere Miner stark übertreffen würden. Und das zweite ist diese Optionalität, die dazugekommen ist. Die hat eben dazu auch beigetragen. Und jetzt sind es eben diese zwei Faktoren oder diese eigentlich drei Faktoren. A, natürlich, was macht der Bitcoin-Kurs? Dann ist es aber auch, sie haben ein sehr, sehr ambitioniertes Programm zur Kapazitätsausweitung, was sie verfolgen und wo sie bis jetzt auch alle Meilensteine immer in time oder schneller delivern konnten. Und das dritte ist dann natürlich einfach, wie geht's weiter bei der Optionalität, die sich aus eben den AI-Datencentern und den Energieanschlüssen, die sie besitzen, ergibt. Und ja, alles drei deutet eigentlich auf eine, ich sag mal, zumindest positive Chancenlage einher. Insofern haben wir dort durchaus schon viele Gewinne für unsere Anleger mitnehmen können, bleiben aber auch weiterhin in der Aktie investiert.
Jetzt gibt es ja noch andere Untersektoren, die im Bereich der Digitalisierung und der KI immer interessant waren und vielleicht auch noch weiterhin sind. IT-Dienstleistungen zum Beispiel, wenn Unternehmen umrüsten müssen und mehr auf KI quasi hier setzen wollen. Cybersecurity, das Thema wird ja auch immer wichtiger, wenn es mehr Einfallstore gibt, weil alles digitaler wird. Dann haben wir den Cloud-Sektor, weil immer mehr ja immer noch ausgelagert wird. Sind das alles noch Felder, die profitieren werden oder sind die Sachen schon jetzt so ein bisschen vorbei und du schaust schon weiter?
Das sind alles weiterhin Themen, die profitieren werden. Die einzige Frage, die man sich immer stellen muss, wie sieht es denn bei den Bewertungen dieser Unternehmen aus. Und gerade Cybersecurity, muss man sagen, wird enorm profitieren von ganz vielen Entwicklungen, nicht zuletzt auch den geopolitischen Spannungen, die wir weiterhin sehen, aber insbesondere natürlich auch von der Zunahme des weltweiten Internet- und AI- und Softwareindustrie. Die Bewertungen sind aber einfach inzwischen schon sehr, sehr teuer dort. Und was das angeht, dann sind wir an der Stelle lieber vorsichtig und eher dann bei moderater bewerteten Unternehmen, wo wir ebenfalls ein hohes Wachstumspotenzial sehen, investiert.
Wenn du jetzt gerade die Bewertungen so ansprichst, wir sehen ja auch bei Nvidia, die wir später auch nochmal kurz ansprechen wollen, da wurde man zuletzt auch ein bisschen nervös bei der Bewertung. Zwischenzeitlich war es mal das wertvollste Unternehmen der Welt. Dann haben die Investoren fast so ein bisschen Höhenangst bekommen, haben sich wieder ein bisschen getrennt. Was passiert denn, wenn jetzt die Bewertungen insgesamt im Tech-Bereich weiter steigen werden? Wird man dann diese höheren Bewertungen hinnehmen, die Investoren? Oder glaubst du, dass sich die Rallye sogar ausweitet, dass die sogar breiter wird und vielleicht sogar andere Felder profitieren können, vielleicht dann auch die Small- und Mid-Caps endlich mal aufholen können?
Ich gehe davon aus, dass solange AI weiterhin sehr, sehr viele Use Cases neu finden wird, vor allen Dingen aber solange sehr, sehr viele der Use Cases, die ja jetzt schon identifiziert sind, einfach in der Breite sowohl bei den Endnutzern als auch bei den Unternehmen ausgerollt werden, dass wir einerseits eben einfach positive Umsatz- und Gewinnentwicklung sehen werden, dass wir aber auch andererseits dann einfach in ein Umfeld kommen werden, wo es akzeptiert wird, dass für Unternehmen, die vielleicht die nächsten 3 bis 10 Jahre sehr, sehr starkes Wachstum für vor sich haben, auch höhere Bewertungen gezahlt werden. Das ist typischerweise in so einem Zyklus, in dem wir uns befinden, der Fall. Ich glaube, wir sind noch relativ früh in diesem Zyklus, muss man an der Stelle sagen. Das wird wahrscheinlich noch über Jahre so weitergehen können, dass wir mit gewissen Unterbrechungen dort nicht nur Gewinnwachstum, sondern auch Multiple Expansions haben. Und irgendwann dreht sich das dann einmal wieder um. Aber aus unserer Sicht, wir glauben eher an ein Szenario, wo man sagt, man wird immer zwischendurch jetzt mal Korrekturen sehen. Aber tendenziell werden wir sowohl Gewinn und Umsatzwachstum sehen in unseren Sektoren, als auch wahrscheinlich noch eine Multiple Expansion.
Dann bleiben wir doch da gleich bei Nvidia. Ist das genau das Szenario, was du hier erwartest?
Nvidia sollte sich entsprechend dieses Szenarios entwickeln. Bei Nvidia muss man natürlich sagen, Nvidia hat noch das Spezialthema, dass sie ja weiterhin derzeit eher kapazitätsrestriktiert sind. Das heißt, dass am Ende sie können immer noch mehr Chips verkaufen, als sie gerade produzieren. Das ist natürlich nochmal ein Spezialthema. Wenn sich das an der Stelle dreht, wenn wettbewerbsfähige Konkurrenzprodukte auf den Markt kommen sollten, dann können das natürlich auch nochmal Themen sein, die den Markt vor allen Dingen in seiner Stimmungslage erstmal beeinflussen. Aber ich gehe davon aus, dass Nvidia, was jetzt natürlich schon von vielen Menschen, ich sag mal auch teils zu Recht als teuer bezeichnet wird. Und wir haben dort ja auch bereits sehr, sehr viele Gewinne mitgenommen, weil es eben nicht mehr so günstig ist wie zu Anfang dieses Trends. Ich gehe davon aus, dass auch ein Nvidia wahrscheinlich noch relativ weiten Raum hat, sich zu entfalten.
Aber ist das so ein Thema, auf das du deine Analysten, deine Research-Mitarbeiter ansetzt, zu sagen, Mensch, habt immer ein Auge drauf, wenn mal ein Konkurrent von Nvidia kommt, der es vielleicht sogar günstiger anbieten kann, der neu auftritt in den Markt, dass man den zuerst findet?
Das ist natürlich ein Thema, was wir konstant beobachten. Man sollte aber auch an der Stelle davon ausgehen, es gibt derzeit kein Thema auf der Welt, was vermutlich nicht heißer beobachtet und diskutiert wird. Und deswegen glaube ich, es wird viel leichter sein, an anderen Orten Alpha zu erzielen, als bei der Frage, wer genau wird der kleine Nvidia-Challenger, der vielleicht jetzt noch irgendwo in einem Venture-Capital-Portfolio eher zu finden ist. Ich glaube, dass es zwar relevant ist, das zu beobachten, dass es aber viele, viele Orte gibt mit vielfach günstiger bewerteten Unternehmen, die sich mit einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit gut entwickeln werden, wo es viel leichter ist, als Investor mit tiefer Research Alpha zu entwickeln. Insofern, wir beobachten das, aber wenn ich jetzt sagen müsste, wo kommt das nächste Unternehmen, was sich jetzt verdreifacht, vielleicht auch verzehnfacht wird bei uns im Portfolio, und da gibt es ja durchaus Kandidaten, die das in der Vergangenheit gemacht haben, dann würde ich sagen, es ist vermutlich nicht der nächste Nvidia Challenger an der Stelle. Weil da sind 1 Million Augenpaare auf der Welt drauf gerichtet und wir schauen gerne dorthin, wo gerade eben nicht jeder andere hinschaut.
Ein Beispiel dafür war Hims & Hers, du hast es angesprochen, war mit oder sogar die beste Aktie im ersten Halbjahr in eurem Depot. 140% im Plus seit Jahresbeginn ist die Aktie. Muss man da langsam an Gewinnmitnahmen denken oder wie macht ihr das?
Wir glauben, dass die Aktie am Anfang so stark unterbewertet war, weil sie noch sehr falsch verstanden wurde, dass dort durchaus noch erfreuliches Potenzial nach oben steht. Gewinnmitnahmen unsererseits hat es gegeben, aber wir glauben auch, wenn man sich anschaut, wie die Aktie jetzt tradet, dann ist dort in den nächsten Jahren noch sehr, sehr viel Potenzial nach oben. Mit natürlich bekannten Risiken, gerade Telemedizin, gerade auch, ich sag mal, das neue Feld der GLP-1s, also der Abnehmpillen, in dem sie sich bewegen, hat natürlich regulatorisch an für sich erstmal viele Risiken. Das sollte man immer auf dem Schirm haben. Und es gibt noch ein paar andere aktienspezifische Risiken. Bewertung als solches ist bei dem Unternehmen aber kein allzu großes Risiko. Die wachsen derzeit mit über 60% und sollten bereits nächstes Jahr zu einem KGV von deutlich unter 20 zu haben sein. Wobei es am Ende noch drauf ankommt, wie sehr sie outperformen dieses Jahr. Das muss man bei der Zahl dort hinstellen. Insofern glauben wir, dass Bewertung bei denen nicht das größte Risiko ist, sondern eher eben gibt es große regulatorische Issues, die auf sie zukommen könnten. Aber eigentlich ist es ein ziemlich gut geführtes Unternehmen. Deswegen gehen wir dort, sagen wir, wir würden eher das Risiko zumindest höher einpreisen als Bewertung.
Sind denn die Shortseller da ein Problem bei Hims & Hers? Zuletzt gab es so einen Bericht, dass das GLP-1-Angebot ein Imitat von einem zwielichtigen Anbieter sein soll, von einem Shortseller. Wie nimmst du solche Meldungen auf? Muss man das irgendwie ernst nehmen oder?
Also die Shortseller waren erstmal für uns ein Segen, weil es gab einen schönen Short-Squeeze in der Aktie, weil eben die Shortseller falsch lagen zuvor und dann kamen eben nicht mit diesen starken Ergebnissen gerechnet hätten. Insofern war das erstmal für uns ganz, ganz positiv, dass es sie gab. Sie haben eigentlich die Geschwindigkeit der Aufwärtsbewegung noch verstärkt. Jetzt kam vor ein paar Tagen wieder ein Shortseller-Report heraus. Das ist aber so, ich sag mal, das liest man sich dann durch und er erkennt direkt, dass zwar die Themen ansprechen, die relevant sind. Ja, es gibt dort regulatorische Risiken. Du kannst dann aber schnell raussehen, wie viel Substanz so ein Bericht halt hat und wie viel nicht. Und da war relativ klar, dieser Bericht, der natürlich geschrieben wird mit dem Ziel, anderen Investoren Angst zu machen, hat eigentlich relativ wenig neue Fakten geliefert, sondern hat einfach alles, was es gab, irgendwie in das ungünstigste Licht gestellt, worauf die Aktie dann auch, ich sag mal, einen sehr volatilen Tag hatte, irgendwie zwischendurch, glaube ich, minus 12 oder 15 war, am Ende des Tages aber mit viel weniger Minus geschlossen hat. Und wir haben das auch zum Nachkauf genutzt, weil relativ klar war eigentlich, dass, ich sag mal, viel weniger dran war zumindest und die Risiken als solche eigentlich bekannt waren, sondern nur die Art der Darstellung da nochmal Investoren, die nicht so gut informiert waren, glaube ich, Angst gemacht hat. Aber das sind dann eher kurzfristige Faktoren und insofern, da die Aktie immer noch einigermaßen, ich sag mal, durchaus noch geschortet ist, ist es eher so, wenn die ihren positiven Trend, was eben die Geschäftszahlen fortsetzen, dann ist es eher noch zusätzliches Aufwärtspotenzial, weil diese Shortseller sich dann eindecken müssen, wenn sie eben realisieren, dass sie auf einer ungünstigen Position dort sitzen. Und das treibt den Kurs dann natürlich weiter hoch.
Also hier scheint es auf jeden Fall spannend zu bleiben. Spannend war auch das erste Halbjahr von Sea Limited, Gaming- und E-Commerce-Plattform, im ersten Quartal auch um 23% gewachsen, 4 Milliarden Dollar Umsatz und man hat 2,6 Milliarden Orders, hat man hier bekommen. Bruttowarenwert bei 23,6 Milliarden, ein Rekordergebnis hat man hier erzielt. Kann der Konzern diesen Trend fortsetzen?
Den Trend kann ja grundsätzlich erstmal fortsetzen. Wir haben aber zuletzt dort auch durchaus viele Gewinne mitgenommen. Dazu muss man sagen, Sea Limited ist ja ein alter Bekannter für uns. Wir sind dort vor langer, langer Zeit investiert gewesen. Ich glaube, das erste Mal wahrscheinlich in 2020 oder so dort rein. Auch eine lange Reise mit dem Unternehmen, wird dann lange nicht investiert gewesen. Wir sind im Ende letzten Jahres irgendwann, ich glaube im Q4, Q3 wieder eingestiegen. Mussten dann erst noch ein bisschen warten, bis wirklich die, ich sag mal, positiven operativen Verbesserungen, die wir wahrgenommen hatten, deutlich gesteigerte Profitabilität, deutlich verbesserte Marktpositionierung auch vom Markt so wahrgenommen wurden, weil es gibt immer einen Risikofaktor, der über Sea Limited hängt, und das ist der Wettbewerb mit TikTok in Südostasien. Und jetzt war es aber im ersten Quartal so, dass einfach deren Fortschritt oder deren geschäftliche Fortentwicklung so massiv war, auch gerade im Wettbewerb gegen Lazada, was ja der andere Wettbewerber dort ist, dass ja der Markt das nicht mehr übersehen konnte. Aktie hat sich entsprechend gut entwickelt, und genau wie wir das machen, nachdem einfach die Aktie sich sehr, sehr erfreulich entwickelt hat, haben wir dann Gewinne mitgenommen, bleiben noch investiert, aber eben jetzt auf der erhöhten also auf dem erhöhten Kurs mit einer kleineren Position.
Vielleicht kannst du nochmal ganz kurz erklären, was die Firma genau macht, weil ich habe jetzt gerade von E-Commerce gesprochen. Du sagst jetzt, TikTok ist der größte Hauptkonkurrent. Das ist ein sehr vielschichtiges Unternehmen.
Ja.
Vielleicht, weil so im Vordergrund ist die Aktie ja bei uns gar nicht.
Also Sea Limited ist eigentlich der größte E-Commerce-Player in Südostasien, hat aber auch dort das größte Gaming-Geschäft aufgebaut, schon vor längerer Zeit. Das war eigentlich das erste, was sie aufgebaut haben, und ist jetzt noch mit der führende Fintech-Anbieter in der Region, der natürlich die E-Commerce-Daten auch sehr erfolgreich nutzt, um beispielsweise Konsumentenkredite dort zu vergeben. Und mit TikTok stehen sie insofern im Wettbewerb, nicht weil Sea Limited jetzt auch ganz viel Social Media macht, sie machen natürlich Live-Commerce, aber weil TikTok relativ viel E-Commerce inzwischen macht, natürlich getrieben aus dem Live-Commerce mit ihren Influencern. Und aus der Ecke kommen sie, und insofern gibt es dort einen durchaus relevanten Overlap an der Stelle.
Soweit also zu den Einzelwerten. Wollen wir abschließend noch ein kleines Fazit wagen, Jan? Das Jahr, das erste Halbjahr war sehr positiv, haben wir gesagt. Wird das zweite Halbjahr jetzt etwas unruhiger oder bleibt so positiv?
Also wenn ich einmal drauf gucke, wie viele wirklich interessante Investment Opportunities wir gerade sehen und wie die Unternehmen bewertet sind, die wir finden, dann würde ich sagen, sind wir sehr, sehr positiv gestimmt auf das zweite Halbjahr, dass wir da auch wieder viele echt spannende Themen zu attraktiven Bewertungen im Portfolio haben. Aus der Sicht würde ich sagen, ein sehr schönes Quartal oder auch ein sehr schönes Halbjahr erwartbar. Was natürlich ungewisser bleibt an der Stelle und worauf wir am wenigsten sowohl Einfluss haben als auch natürlich, wo ich sage, da würden wir jetzt kein Alpha mit erzielen, ist natürlich irgendwo die politische Lage, insbesondere in den USA, teilweise aber natürlich auch in Europa. Derzeit, das bleibt sicherlich ein Faktor von Ungewissheit. Und weitere, ich sag mal, was weitere Makrobelastungen angeht, da würde ich mal davon ausgehen, dass wir jetzt zwar nicht ganz schnell zur 2% Inflation zurückkommen, aber zumindest auch aus den Bereichen, wo wir es beobachten können. Wir sehen einfach sehr viele Unternehmen, die gerade viel, viel produktiver werden. Sowohl eben dank AI, als auch einfach, weil sie merken, hey, dasselbe können wir mit besseren Prozessen, vielleicht mit derselben Anzahl an Mitarbeitern herstellen und irgendwo 30%, 40% mehr Umsatz machen, ohne viele neue Leute einzustellen. Und das stimmt uns natürlich positiv auf diese Unternehmen, aber auch auf den Gesamttrend, dass wir vielleicht wieder mit einer verbesserten Produktivität rechnen können. Und insofern würde ich sagen, aus der Sicht bleiben wir auch vorsichtig optimistisch eingestellt, und insofern würde ich sagen, grundsätzlich eigentlich eine ganz gute Sicht auf das zweite Halbjahr mit eben den politischen Unwägbarkeiten, die sicherlich dort auf uns zukommen könnten.
Vorsichtig optimistisch, das wollen doch die Anleger hören, und wir werden bestimmt über einige spannende Investmentchancen hier wieder sprechen, auch im zweiten Halbjahr. Jan, vielen Dank für die Einschätzungen.
Sehr gerne. Bis bald.
Ja, liebe Hörer, habt ihr Themenwünsche, Kritik, Hinweise oder Fragen oder auch Feedback, dann könnt ihr uns entweder per E-Mail schreiben an beckers-betz@financeforward.com. Die Adresse findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Ihr könnt die Folge auch direkt bei Spotify kommentieren. Und wenn ihr schon da seid, dann hinterlasst uns doch bitte auch eine positive Bewertung und abonniert den Podcast. Dann erfahrt ihr auch immer sofort, wenn die neue Folge da ist. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Bit Capital und Finance Forward. Die Produktion sowie die redaktionelle Verantwortung für die Inhalte liegen bei der Podstars GmbH.